Deutschlandfunk Interview.
Die Energie- und Strompreise bleiben weiterhin extrem hoch. Das bedroht nicht nur die Finanzkraft eines jeden Privathaushalts, sondern auch viele große und kleine Betriebe. Eine Insolvenzwelle droht. Der Bund und die Länder ringen derzeit um die Finanzierung eines dritten Entlastungspakets. Am Telefon ist nun Wiebke Esther. Sie sitzt für die SPD im Haushaltsausschuss des Bundestages und sie ist Sprecherin der parlamentarischen Linken der SPD. Mit 96 Mitgliedern ist die parlamentarische Linke der derzeit größte Zusammenschluss innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Frau Esther.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Schuldenbremse ist direkt das Stichwort. Schon Anfang August haben Sie als parlamentarische Linke in einem Konzept die Aussetzung der Schuldenbremse auch für das kommende Jahr verlangt, um gerade schwächere Bevölkerungsgruppen vor den steigenden Lebenshaltungskosten zu schützen. Doch wir haben es immer wieder gehört, Finanzminister Lindner von der FDP lehnt das weiterhin ab. Und jetzt?
Und jetzt sind wir weiter dabei, dass wir erstmal um die Finanzierung des dritten Entlastungspaketes ringen. Das hatten Sie ja auch schon erwähnt. Und dann werden wir weiter schauen, welche weiteren Maßnahmen es gibt. Es ist die Kommission eingesetzt, die darüber berät, wie wir einen Gaspreisdeckel einsetzen können oder was wir an der Stelle machen können. Und ein Grundsatz gilt: Wir hören nicht mit den Entlastungen auf, wenn solange sie nötig sind. Der Grundsatz von Olaf Scholz, you'll never walk alone, der wird gelten. Und dann werden wir immer wieder bei Bund-Länder-Verhandlungen, aber auch darüber hinaus, um die Finanzierungsfrage natürlich nicht herumkommen, der stellen wir uns und dann schauen wir mal.
Die FDP, wir haben es gerade noch mal in der Wiedergabe unseres Korrespondenten gehört, sieht als Beispiel für eine Senkung der Energiepreise eine Möglichkeit darin, wenn man Atomkraftwerke eben so oder so erstmal weiterlaufen lässt und mehr Kohlekraftwerke für eine begrenzte Zeit reaktiviert. Wäre so etwas mit Ihnen zu machen?
Wir sind ja bei der Reaktivierung der Kohlekraftwerke dabei. Auch das Thema Atomkraftwerke im Reservebetrieb läuft. Das heißt, die Möglichkeit besteht. Aber ich finde schon, wenn wir uns ehrlich machen, dann müssen wir auch ganz klar erkennen, dass auch das zwei kleine Bausteine sein können. Die Aufgabe, Herausforderung, vor der wir stehen, ist so groß, dass wir ganz viele Bausteine brauchen werden. Darum widerspricht das eine nicht das andere.
Nun ist allerdings bisher das Energie-Thema dahingehend beantwortet, dass man damit nur mögliche Ausfallszenarien verhindern will durch eben Kohlekraft und Atom. Wäre es doch nicht notwendig, hier für die grundsätzliche Energieversorgung mehr Kohle wieder an den Markt zu bringen, also Kohlekraftwerke und auch Atom auf jeden Fall jetzt schon zu verlängern?
Wir stehen aufgrund des Angriffskriegs ja vor einer riesigen Energiekrise, aber das bedeutet nicht, dass die Klimakrise jetzt irgendwie aufgehoben ist. Die Klimakrise ist genauso drängend geblieben, wie sie es vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder in den ganzen letzten Jahren schon gewesen ist. Und darum ist das kein Szenario, das uns langfristig weiterbringt, sondern, und das glaube ich ist aber auch sehr eindeutig belegt, brauchen wir den Umschwung auf erneuerbare Energien, denn am Ende sind auch die erneuerbaren Energien die günstigste Form der Energieversorgung. Da sind wir zu langsam gewesen in den letzten Jahren und darum brauchen wir jetzt eben diesen Puffer aufgrund der großen Abhängigkeit vom russischen Gas und des nicht schnell genug erfolgten Ausbaus. Darum ist das eine Überbrückung, die wir jetzt vornehmen. Aber es wird unser wirtschaftspolitisch-finanzpolitisches Problem nicht lösen, wenn wir jetzt als Antwort geben, die Kohlekraftwerke oder die Atomkraftwerke laufen noch länger.
Wir haben es mehrfach gehört, die Gasumlage, die ja direkt die Verbraucher und die Betriebe zahlen sollen, um eben Gasproduzenten, die in Schieflage sind, zu entlasten. Sie wird ja immer wieder angegriffen. Der Gaspreisdeckel, der jetzt auch von einigen Ländern gefordert wird, den würde nur der Bund zahlen. Können Sie das denn als bundespolitische Haushaltsverantwortliche überhaupt ins Auge fassen?
Also ich finde die Gaspreisumlage deswegen notwendig, weil wir ja den Systemzusammenbruch der Händler, der Zwischenhändler damit verhindert haben. Darum finde ich den richtig. Die Gaspreisbremse meines Erachtens muss auch kommen, aber es ist nicht so einfach, die auszugestalten. Darum ist es richtig, dass wir jetzt erstmal eine Kommission eingesetzt haben, damit das richtig geschieht. Und wenn wir dann bei der Finanzierungsfrage sind, dann sind wir auch wieder bei der Frage, dass nicht nur die eine Einzelmaßnahme betrachtet werden muss, sondern dass es um die Gesamtheit geht. Und da ist mein Appell, um auch nochmal auf das einzugehen, was mein Vorredner sagte, schon so, dass 52% der Steuereinnahmen durch die Länder generiert werden. Das heißt, die Länder haben mehr Steuereinnahmen als der Bund. Darum erwarte ich, dass jetzt auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz herauskommt, dass sie sich bei einigen beteiligen, eben bei den Aufgaben beteiligen, für die die Länder originär zuständig sind. Da ist der Bund sehr großzügig gewesen in den letzten Jahren. Wenn wir da mehr Verantwortung von den Ländern sehen, dann sehe ich, dass die Frage der Gaspreisumlage, die dann eine nationale Aufgabe ist, wo auch der Bund mit einem Schwerpunkt reingehen kann. Aber es geht ja nicht um das eine Instrument, sondern es muss ausgewogen sein. Und da setze ich darauf, dass sich bei der MPK alle zusammenraufen und wir gute Lösungen finden. Und dann ist das der nächste Schritt und die Gaspreisumlagefinanzierung der übernächste Schritt.
Das heißt, hier sind Sie mal bei Christian Lindner, der ja auch die Länder stärker in die Pflicht nehmen will bei der Mitfinanzierung des Entlastungspaketes. Das heißt, die 19 Milliarden, die die Länder ausgerechnet haben, die Sie als Anteil dieses Pakets tragen sollen, die gehen in Ordnung für Sie?
Absolut. Und meine Erwartungshaltung, um das ganz klar zu formulieren, ist noch ein Stück weiter. Wir haben originäre Aufgaben der Länder, für die der Bund noch keine Vorschläge gemacht hat, weil sie eben originäre Aufgaben der Länder sind. Als Bildungspolitikerin sage ich zum Beispiel, dass viele Kita-Träger das Problem bekommen werden, wie sie mit steigenden Energiekosten umgehen. Und in den Kitas ist das im Kinderbildungssitz so veranschlagt, dass die keine Rückstellungen machen können. Die Frage des studentischen Wohnens der Studierendenwerke, Aufgabe der Länder. Und so könnte ich jetzt fortführen. Und diese Fragen müssen auch die Länder mit eigenen Entlastungspaketen beantworten. Und so wird dann am Ende ein rundes Bild darauf. Aber die Länder sollten nicht mal als erstes darauf gucken, welche Vorschläge der Bund gemacht hat und die kritisieren, sondern ich erwarte sogar auch noch eigene Vorschläge für die originären länderzuständigen Aufgaben von den Ländern.
Der Bund- und Länderstreit derzeit dreht sich ja nicht nur um das dritte Entlastungspaket, sondern auch um ein anderes, sehr symbolträchtiges Thema. Es geht um die Finanzierung eines Nachfolgemodells für das 9-Euro-Ticket, das ja im Sommer dafür sorgte, dass millionenfach der ÖPNV stärker genutzt wurde. Hier verlangen nun auch SPD-geführte Länder wie Brandenburg oder das Saarland mehr Bezahlung vom Bund. Fordern Sie das auch?
Am Ende wird es aufs Endpaket ankommen. Es wird auf die Summe ankommen. Wir sind vor der Herausforderung, dass, ich glaube, wenn wir uns ehrlich machen, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket, also ein so niedriges Ticket mit so niedrigem Preis, mit so vielen bunten Zuschüssen, schwer zu finanzieren ist, wird die Frage, wie hoch wir gehen. Und meine Hoffnung ist vor allem, dass nicht der Poker zwischen Land und Bund dazu führt, dass das Ticket am Ende teurer wird. Und da sehe ich beide in der Verantwortung, sage als Bundespolitikerin aber schon auch eindeutig, die Finanzierung des ÖPNV war und ist laut Verfassung Aufgabe der Länder. Und darum sind wir, glaube ich, großzügig und bereit, uns zu beteiligen. Das ist auch gut, weil die Aufgabe Ausbau des ÖPNV aus Klimagründen, aus verkehrspolitischer Sicht und auch aus der Frage der sozialen Gerechtigkeit eine ganz wichtige ist. Darum wollen wir uns da reingehen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die ÖPNV-Finanzierung eben originär Länderaufgabe ist.
Der Bund will ja bisher für eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket den Ländern Zusatzmittel von 1,5 Milliarden Euro gewähren. Bis wohin würden Sie die Summe aufstocken?
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Ich glaube, dass wir mit dem Vorschlag erstmal gesehen haben, dass es schon gut ist, wenn der Bund einen Vorschlag macht, weil es geht ja um ein bundesweites Ticket und die Koordinierung der Aufgabe, dass sich eben alle über die Tarifgrenzen hinweg einigen, die muss wohl von jemandem gemacht werden, der nicht das einzelne Bundesland A oder B ist. Darum ist der Vorschlag des Bundes gut. Und wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass der Bund an der Stelle mehr geben muss, weil die Länder sagen, dafür steigen wir stärker in die Finanzierung anderer Teilbereiche aus, dann ist es am Ende die Rechnung des Bundes und die Rechnung der Länder, die wir betrachten wollten. Aber ich sage es nochmal, nicht die Einzelmaßnahme, sondern das Gesamtpaket, um das geht es. Und da steht für mich am Ende, you'll never walk alone. Und wir hören nicht auf mit der Frage der Entlastung und der Unterstützung der Menschen, solange es notwendig ist und solange diese Krise anhält.
Und um das zu finanzieren, schlagen Sie ja vor, die Schuldenbremse auf 2023 auszusetzen. Das haben Sie auch schon mehrfach betont. Wenn das nicht passiert, wären Sie dann auch bereit, diese Koalition zu verlassen?
Also ich bin, das ist richtig, der Auffassung, dass wir die Schuldenbremse aussetzen können. Da habe ich eine andere Auffassung als Christian Lindner. Jetzt sind wir in den Haushaltsberatungen. Die beginnen jetzt gerade in diesen Wochen. In der letzten Woche haben wir die Haushaltswoche des Bundestages gehabt. Jetzt gehen wir in die ganzen Berichterstattergespräche. Und dann setze ich darauf, so wie es auch in der letzten großen Koalition an der einen oder anderen Stelle mal gehakt hat, dass wir am Ende eine Lösung finden. Da bin ich sehr optimistisch. Und die werden wir Ende November in der Haushaltswoche haben. Was dazwischen passiert, ist schwer zu prognostizieren, weil wir beispielsweise auch im Oktober noch eine neue Steuerschätzung bekommen und die dann nochmal auch den Spielraum gibt der Neuverschuldung, die wir nach Konjunkturprognose haben. Das heißt, wir machen momentan Haushaltsverhandlungen auf einer sehr schwierigen Datenbasis, weil die wirtschaftliche Situation so unklar ist. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz Europa, wahrscheinlich auf der ganzen Welt so. Und darum stellt sich mir nicht die Frage, wie lange die Koalition noch hält, sondern die Frage, wie wir das hinkriegen. Und am Ende werden wir es hinkriegen.
Wiebke Ester für die SPD im Haushaltsausschuss des Bundestages und Sprecherin der parlamentarischen Linken der SPD. Vielen Dank für das Interview heute Morgen.
Herzlichen Dank.